ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich will ans Meer. Das hatte mein Gast Nicole Jäger im Kopf am Ende einer Tournee mit ihrem Comedy-Programm. Nach unzähligen Auftritten, unpersönlichen Hotelzimmern und dem Gefühl, ich kann einfach nicht mehr. Hallo, liebe Nicole.
Hallo.
Du hast dich am Morgen nach dem letzten Tourtermin in München ins Auto gesetzt und bist einfach losgefahren. Warum und wohin?
Weil es nicht mehr anders ging. Es ging nicht mehr. Ich war so fertig, also körperlich und mental, dass ich irgendwie an so ziemlich jede meiner Grenzen gestoßen bin in alle Richtungen. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und habe, ehrlich gesagt, gefühlt ein bisschen den Verstand verloren und dachte, so, ich hau jetzt ab. Mir doch alles egal, ich fahre jetzt ans Meer. Das war der Plan. Ich wollte eigentlich nur ans Wasser. Also es musste ein Meer sein, aber ich wollte ans Wasser. Und dann war ich in München und hatte keine Ahnung, wo von München aus ist denn bitte jetzt das nächste Meer. Und habe mich ins Auto gesetzt und bin einfach erstmal losgefahren. So ging's los.
Konntest du dich noch an dein letztes Mal im Urlaub erinnern? Oder war das Hamsterrad der Arbeit so riesig geworden, dass du gar nicht mehr wusstest, wann du mal eine Auszeit hattest?
Ehrlich gesagt ist das ein Teil des Problems. Ich mache viel zu wenig Urlaub und zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, wann ich das letzte Mal richtig frei hatte. Also abgesehen von, ich fahre nach Hause und räume auf, packe Koffer um und fahre wieder los. Das war Jahre her, der letzte Urlaub. Ich dachte so, okay, ich muss mal was tun.
In deinem aktuellen Buch, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein, schreibst du ja, ich fühlte mich schon lange nicht mehr okay. Es ist, als würde ich in mein eigenes Leben gar nicht mehr hineinpassen. Es macht keinen Spaß mehr, ich zu sein. Mir ist das zu anstrengend geworden. Ich bringe andere zum Lachen, aber mich bringt gar nichts mehr zum Lachen. Das klingt aber so, als hättest du dich ganz schön weit von dir entfernt.
Das war auch so. Das war wirklich, ich war an einem Punkt, wo ich keinen Spaß mehr an irgendetwas hatte. Und ich meine damit nicht nur an Arbeiten. Jeder von uns hat, egal wie toll der Job ist, Momente, wo es keinen Spaß macht. Aber es war mir alles egal. Und das war ein großes Problem. Es war mir egal, ob ich abends auftreten muss oder nicht. Es war mir irgendwann egal, in welcher Stadt ich bin. Ich wusste auch nicht mehr, in welcher Stadt ich bin. Wenn mir nicht jemand Bescheid gesagt hat, morgens, pass auf, heute Abend spielst du in München, hätte ich es nicht gewusst. Ich war einfach da und hab's dann gemacht. Und hab so den völligen Kontakt auch zu mir verloren und zu diesem Gefühl, dass es irgendwie, also selbst genervt sein ist ja ein Gefühl, aber nicht mehr das war da. Es war einfach nur sehr viel Leere und ganz viele Fragezeichen.
Hätte ich mir an diesem Abend oder einem der Abende davor von München, also diesem hau jetzt ab ans Meer Abend, ein Ticket für deine Show gekauft, hätte im Publikum gesessen, liebe Nicole, hätte ich irgendwas gemerkt?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also ich liebe das, was ich tue, das muss ich sagen. Und ich gebe jeden Abend 100%. Ich habe wahnsinnigen Respekt vor dem, was ich tue, vor der Bühne und vor allen Dingen aber auch vom Publikum. Ne? Da kommen Leute, die warten teilweise Monate oder Jahre, teilweise anderthalb Jahre oder so, darauf, dass die Show stattfindet. Wer bin ich, dass ich dann nicht 110% gebe? Also nein, nein, das hat man nicht gemerkt, weil dafür habe ich auch bis zum letzten Moment gebrannt. Aber halt danach war es nicht mehr da. Auf der Bühne, nein, das hat man nicht gemerkt.
Also es klingt so, als hättest du die Notbremse ein bisschen für dich selbst gezogen. Aber jetzt haben wir März 2025, du bist schon wieder auf Tour. Und ob du was geändert hast, das müssen wir heute nochmal im Laufe des Gespräches klären. Aber geht's dir denn heute anders?
Ja, es geht mir besser. Und es geht mir vor allen Dingen, wie soll ich sagen, ich habe ein paar Mechanismen so mir erarbeitet und auch so ein paar Grenzen gezogen und habe für mich vor allen Dingen festgestellt, bevor ich das nächste Mal einfach nur weglaufe, warte ich nicht, bis es soweit kommt, sondern ziehe vorher quasi die Reißleine und fahre mal in Urlaub oder so.
Ah. Gut, denn auf Tournee sein heißt ja Dauer unterwegs sein. Du bist eine routinierte Kofferpackerin, ankommen in Hotelzimmern, sich ganz schnell akklimatisieren und Hotelzimmer können ja schrecklich sein. Das muss man ja auch sagen. Es gibt sehr schöne, aber ich habe mich immer gefragt, du kommst ja aus Norddeutschland. Warum bist du an dem Morgen nicht einfach nach Hause gefahren, nach Norddeutschland, wie immer nach deiner Tournee eigentlich? Nordsee ist ja auch Meer. Warum musste es von München aus irgendwas anderes sein?
Weil es irgendwie was anderes sein musste. Du hast es schon gesagt, es musste anders sein. Und ich dachte ja auch, ich fahre nur kurz ans Wasser, dann geht's schon. Weil ich bin es gewöhnt, sehr viel Emotionen auch einfach wegzuatmen. Und ich mache das schon irgendwie. Und ich dachte, ich brauche jetzt eine kurze Auszeit, vielleicht einen Nachmittag irgendwo am Wasser. Mhm. Und dann fahre ich nach Hause und dann mache ich weiter wie vorher.
Doch so viel Auszeit wolltest du dir schenken, Nicole. Einen ganzen Nachmittag. Doch. Du bist schon ganz schön verrückt.
Ich war großzügig.
Ja, meine Güte, das ist richtig krachen lassen.
Oder? Ja. Aber dann habe ich das blöde Meer nicht gefunden. Und was willst du dann machen? Dann musst du halt weiterfahren. Ne?
Als Comedian, Podcasterin, Autorin ist es dein Job, Nicole, Menschen zum Lachen zu bringen. Dazu gehört natürlich zuallererst immer mal wieder die Auftritte auf einer Tour. Jeden Abend raus auf die Bühne. Jeden Abend witzig sein. Daran denken wir ja vielleicht gar nicht, wenn wir uns die Tickets kaufen. Gibt es ein Ziel, wenn du an einem Comedy-Abend, an einem Tourabend gemeinsam mit deinem Publikum auf eine Reise gehst?
Ja, ich möchte, dass die Menschen, die da sitzen, die ja alle kommen mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen im Leben, ne, mit ihrem Stress, mit ihrem Alltag, mit ihren Sorgen. Ich möchte, dass sie für 2 Stunden kurz vergessen, was los ist. In ihrem eigenen Leben, in der Welt. Alles, was vor der Tür passiert, muss da kurz bleiben. Und Comedy ist ja Entspannung. Also zu lachen ist ja entspannt. Das löst ja auch ganz viel auch Emotionen und es löst auch viel aus. Und ich möchte, dass sie einen Abend lang das Gefühl haben, für diese Zeit, wo sie da sind, es ist schon irgendwie ganz schön okay. Und dann mit einem Raum voller Menschen, die alle fremd füreinander sind, irgendwie festzustellen, na, wir sind im Grunde, zumindest im Humor, sind wir vereint. Und ich finde das immer super schön.
Aber das ist ja auch schon eine ganz schöne Aufgabe. Gibt es manchmal so Momente, wo du denkst, schaffe ich das heute Abend?
Jeden einzelnen Abend. Natürlich, ich habe Lampenfieber und wie ich schon sagte, ich habe einfach sehr Respekt vor dem, was ich mache. Und es ist ja immer irgendwie so ein bisschen, eine Operation am offenen Herzen wäre jetzt zu hochtrabend gesagt, aber wir gucken die ganze Zeit Menschen dabei zu, wie du arbeitest und hoffentlich funktioniert's. Und natürlich, dieses Publikum ist immer neu, die Leute sind immer fremd. Ich weiß nie, ob es hundertprozentig funktioniert. Ich habe Vertrauen in mein Können, aber der Rest ist natürlich auf Seiten des Publikums. Und deswegen bin ich jeden Abend natürlich angespannt. Ich glaube, das verdient die Situation aber auch. Also damit ich konzentriert bin und den Fokus nicht verliere. Aber ja.
Also wärst du meine Kardiologin, dann würde ich sagen, ich gehe mal davon aus, dass du gut bist in deinem Job. Würdest du denn sagen, ja, ich bin gut in dem, was ich mache?
Ja, ich bin gut in dem, was ich mache. Und ich weiß, dass das manchmal ein bisschen komisch klingt, wenn Menschen das sagen. Aber man sollte davon überzeugt sein. Und ich muss es sein, weil ich gehe da raus. Und wenn ich das nicht bin, wie soll das Publikum es sonst irgendwie empfinden?
Ja, ich finde das gut, wenn du oder wenn wir das alle sehr viel öfter sagen könnten. Und trotzdem ist es ja keine einfache Reise, so haben wir das beide oder ich das so ein bisschen formuliert. Du sagst ja auch, wir gehen an die dunklen Orte eben gemeinsam. Jeder, der da hinkommt, hat ja auch seinen eigenen Schmerzraum. Wir trauern vielleicht gemeinsam, wir schauen gemeinsam hin. Und du stehst da oben stellvertretend für alle. Das klingt wie so eine Voodoo-Puppe. Also was heißt das? Das ist ja schon ein ganz schöner Rucksack, den du da auch trägst. Deswegen verstehe ich, dass du erschöpft auf deiner Hotelbettkante sitzt.
Ja, das Ding ist, ich glaube so ein bisschen an die heilende Kraft von Humor. Also an diese kleine Magic Superpower, die Lachen immer hat, dass du dadurch über schwere Themen sprechen kannst. Das mache ich auf der Bühne ja auch. Ich spreche über sehr emotionale Themen, aber halt auf eine sehr lustige Art, oder? Ich baue sehr viel lustigen Kram drumherum, sodass es sich einfach anfühlt, sich da reinzufühlen. Und ich spreche über Themen, die sehr viele von uns berühren. Und wir alle sind ja schon kaputt gegangen. Wir alle haben gebrochene Herzen schon mal gehabt. Und an diesen Stellen, da sind wir ja besonders empfindlich. Und darüber zu sprechen, ist ein bisschen heilsam manchmal.
Also du ziehst die Bettdecke weg, wir gucken hin. Und das kann jetzt eine Trennung sein, das kann das Gewicht sein, das kann Jobverlust sein, das kann irgendwas mit den Kindern sein. Das ist ja bei jedem irgendwas anderes. Ne? OP, die Trauer über den Verlust eines Partners. Was bewirkt dann das gemeinsame Lachen über Schmerz?
Ich glaube, hauptsächlich, dass man feststellt, dass man damit gar nicht alleine ist. Heißt, wir haben häufig, wenn wir Probleme haben, das Gefühl, ach Mensch, ich bin der Einzige, der das hat. Oder warum kriegen alle anderen es hin, nur ich nicht? Und das Ding ist, dass das gar nicht stimmt. Das liegt in diesem ganzen Social-Media-Weltkram, dass wir alle das Gefühl haben, alle anderen bekommen es gut gebacken und ich irgendwie struggle. Und dann plötzlich sitzt du in einem Raum voller Menschen und stellst fest, nee, guck mal, alle anderen auch. Und ich glaube, das ist ein gutes Gefühl und auch es mal zuzulassen über ein Gefühl, das oder eine Sache, die normalerweise schmerzt und sehr negativ beladen ist, darüber ganz offen lachen und weinen zu dürfen. Und ich stehe da ja stellvertretend und sage, pass auf, ich bin hier der Vollidiot. Und wenn du dich angesprochen fühlst, cool. Und wenn nicht, auch cool. Hab einfach Spaß. Aber wisse bitte, du bist damit nicht alleine. Und du lad es auf mir ab. Ich bin derjenige, der es sagt. Du bist derjenige, der lacht. Das ist okay. Du lachst ja nur über etwas. Weißt du, was ich meine? Ich nehme quasi dieses, da kann man nicht drüber lachen. Das nehme ich halt weg.
Aber es hat nicht funktioniert, als du selber am Ende warst, dein Hirn ratterte, das sowieso nie stillsteht. Dann kommt, glaube ich, noch ein Tinnitus davor. Du hast an diesem letzten Tourtag in München im Hotelzimmer gesessen, die Punkte oder die Lamellen da, glaube ich, nacheinander abgezählt. Das heißt, auf dich selbst konntest du das dann nicht übertragen. Was hast du denn da noch gespürt von dir?
Ja, sich selbst zum Lachen zu bringen, ist ein bisschen so, als würde man versuchen, sich selber zu kitzeln. Das funktioniert halt nicht so richtig gut. Ich habe vor allen Dingen gespürt, dass ich irgendwie nicht mehr weiß, wer ich bin. So, dass ich über viele Themen spreche, von denen ich auch überzeugt bin, aber selber sie ganz häufig nicht mehr empfinde. Und das Problem an Dingen, die du für dich beanspruchst, die du brauchst, über die du nachdenkst, ist ja, wenn sie nur auf intellektueller Ebene stattfinden, wenn du denkst, ich bin genug, aber das ist nur ein Gedanke und du das nicht mehr fühlst, dann ist das ein Problem, weil dann ist es gar nicht bei dir angekommen. Und ich war mal sehr, sehr gut und sehr weit darin und ich glaube ja auch an das, wovon ich spreche und habe das plötzlich selber irgendwie nicht mehr empfunden und das war ein großes Problem.
Ist dieses Buch, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein, auch eine Art Ventil gewesen?
Ja, und auch eine Erinnerung an mich selber. Also es hat auch so ein Denk dran, das ist das, was wir da gelernt haben, nicht vergessen Charakter. So, ich habe es natürlich irgendwann geschrieben, ich habe es nicht nur für mich geschrieben, sondern für jeden, der in so einer Situation ist, ne? Weil ich selber weiß, wie sich das anfühlt und dachte, oh, wenn man vielleicht ein bisschen struggelt oder auch sich selbst sucht, dann hilft das vielleicht.
Solche Stimmen sind ja so ein bisschen wie Untote, ne? Die kommen dann immer wieder und klopft immer mal wieder an. Man denkt dann vielleicht, sie sind weg und diese Stimme, die uns vielleicht immer alle mal glauben lässt, weniger wert zu sein als andere, die uns einredet, man sei nicht liebenswert oder die Liebe sei nichts wert. Woran musst du dich dann erinnern?
Im Grunde daran, dass man nicht alles glauben sollte, was man denkt. Also, dass es nicht stimmt und dass man es schon besser wusste in seinem Leben und auch besser gemacht hat und dahin zurückkehren kann. Und dass zwei Schritte mal zurückzugehen und durchzuatmen kein Problem ist, sondern manchmal, weißt du, manchmal musst du zurückgehen, um Anlauf zu nehmen. So. Und da hilft es, sich darauf zu besinnen, was man eigentlich möchte im Leben, was man fühlen möchte, wo man hin möchte, auch wo man sich hin entwickeln möchte. Und mir half es dabei sehr, das auch aufzuschreiben.
Was weißt du an guten Tagen, was du an schlechten dann leicht vergisst?
Ich bin genug. Ich bin nicht perfekt und ich habe vor sehr vielen Dingen große Angst und ich habe jeden Abend auf der Bühne Angst zu scheitern und ich bin natürlich nicht von morgens bis abends überzeugt von mir, aber insgesamt bin ich genug. Und das langt manchmal einfach auch. Du musst manchmal nicht mehr wissen. Es langt, für heute langt's. Auch wenn es nicht so richtig toller Tag ist und ich es nicht so richtig gut gebacken bekomme. Insgesamt lang ich aber. Und eine Momentaufnahme in meinem Leben bestimmt nicht meinen ganzen Wert. Das ist ein wichtiger Punkt für mich.
Manche Diskussionen führt man ja mit sich und ringt mit sich. Bei manchen Diskussionen gibt es ja auch Reaktionen von außen. Du schreibst und hast das auch ja in anderen Büchern schon getan, auch in deinem Comedy-Programm. Immer wieder auch ist ein Thema dein Gewicht ein Makel. So schreibst du ja, den alle sehen. Es ist das Mädchen mit den vielen Kilos, aber dein Wert wird ja nicht in Zahlen ausgedrückt. Etwas, für das ich mich gefälligst zu schämen habe. Ich weiß aber, dass das nicht stimmt. Also sich immer wieder zu erinnern, dass man nicht nur das Gewicht auf der Waage ist oder die Kleidergröße L oder XL. Wie gelingt einem das? Also das ist ja kein Prozess, der jetzt in wenigen Wochen geschieht, sondern das ist ja auch etwas, was sicherlich mit Kindheit und Elternhaus auch zu tun hat. Wie wird man gestärkt?
Ich glaube, man muss für sich rausfinden, wo dieses Gefühl herkommt. Also wenn man ein Gefühl von Minderwertigkeit hat oder wenn man sich die Meinung von außen viel zu sehr zu Herzen nimmt, dann hat das meistens einen Ursprung, häufig in der Erziehung, in der Jugend. Und natürlich, man muss gucken oder sehen, dass man einem sehr starken gesellschaftlichen Druck unterliegt. Und wenn man sich davon mal frei macht und sich die Frage stellt, sag mal, würde ich eigentlich auch so empfinden, würde ich mich auch ständig verändern wollen, würde ich mich ständig schlecht in meinem eigenen Körper fühlen, wenn ich nicht ständig konfrontiert damit würde, was andere Leute über mich denken. Die Antwort ist meistens nein. Und dann weiß man, okay, das ist nicht nur ich, weil natürlich kannst du dich verändern, wenn du möchtest, ja. Aber dann hättest du eine ganz andere Form von Druck, so. Und sich darauf zu konzentrieren und zu wissen, dass die Meinung eines anderen Menschen alles über ihn, aber nichts über dich aussagt. Und dass jeder von uns einfach ein anderes Tempo hat und einen anderen Körper einfach hat. Und dass unterschiedlich zu sein eigentlich die Normalität ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn man den sieht und wenn man weiß, dass man einfach so viel, wirklich so viel mehr ist als eine Kleidergröße oder die Frage danach, ob meine Knie hässlich sind oder nicht, dann kommt man irgendwann auch zu einem sehr gelassenen Punkt bei sich selber an und sagt, ja, okay, aber ich muss ja auch nicht jedem gefallen. Und es ist völlig in Ordnung, dass andere Menschen vielleicht denken, boah, das gefällt mir gar nicht oder finde ich, ich würde es ja anders machen. Ja, okay, cool, dann mach du doch deine Sache und ich mache meine.
Was können denn Eltern falsch machen? Also wir wissen, dass es in vielen Elternhäusern häusliche Gewalt gibt, dass es aber auch psychischen Druck neben dem physischen Druck gibt, dass es Bemerkungen gibt, jetzt ist das doch nicht alles, jetzt lass das doch, guck dich doch mal an, stell dich auf die Waage. Das sind ja Dinge, die wir dann als Erwachsene versuchen für uns mit dem Selbstbewusstsein wieder zu korrigieren. Aber das wird ja erstmal eingeträufelt und solche Wunden bleiben doch, oder?
Ja, ich glaube, Eltern dürfen nicht ihre Machtposition unterschätzen. Eltern sind für Kinder sehr viele Jahre das Äquivalent für Gott. Und alles, was die Eltern sagen, stimmt. Das hat hundertprozentige Richtigkeit erstmal. Ob das stimmt oder nicht, ist natürlich, das lassen wir mal dahingestellt. Aber für das Kind ist das so. Du hast keinen anderen Vergleich. Und wenn dir der Mensch, den du am meisten liebst, die ganze Zeit sagt oder häufig sagt, du musst anders sein. Was sollen denn die anderen denken? Guck doch mal, wie du aussiehst. Oder wie in meinem Fall, so wie du aussiehst, wird dich niemals jemand lieben. Das glaubst du und das sind die ersten Glaubenssätze in deinem Leben und die wirst du auch als Erwachsener nur ganz schwer wieder los. Man darf als Elternteil, glaube ich, nicht vergessen, dass die Worte, die man sagt, die zählen und zwar sehr, sehr dolle, die haben sehr viel Gewicht und ich weiß, dass auch Eltern sind nur große, erwachsene Kinder, ja. Und auch die haben Emotionen. Aber manchmal muss man die vielleicht ein bisschen runterschlucken und denken, okay, was macht es denn mit meinem Kind? Was würde es denn mit mir machen? Würde ich so mit mir sprechen? Würde ich so mit meinem 12-jährigen Kind in mir sprechen? Und die Antwort ist dann meistens nein, dann mach es nicht, weil es bleibt zu stark hängen.
Das ist ein sehr, sehr guter Gedanke. Und plötzlich ist man dann eben nicht mehr 5 oder 15 oder 25 oder 35, sondern man ist eben dann doch 40 und stellt fest, hey, da bin ich doch irgendwo auf der Strecke geblieben. Ich war auch nicht gut zu mir. Und was liegt dann auf dieser Strecke? Welche Steine und Felsbrocken sind das vielleicht? Und manchmal muss man selber erkennen, wenn das Tourleben erstmal rollt, es bleibt eigentlich wenig Raum für etwas Unplanbares, ja, oder für Spontanität. Sehe ich das richtig? Du bist eigentlich ja auch dann sehr, sehr eng getaktet. Dass du ausgebrochen bist und gesagt hast, hey Leute, ich hau jetzt ab ans Meer. Das ist ja eigentlich eine verrückte Aktion.
Ja, das ist es. Aber es war auch so unglaublich notwendig, weil ich wirklich in einem durch die Sachen, die ich mache beruflich, einfach alles ist kontrolliert. Ich werde immer von außen, natürlich auch, das sind deine Termine, so und so, du musst da und da sein. Und ich hatte so dieses ganz dringende Gefühl, ich muss weg und ich werde jetzt für eine Sache tun, nämlich keinem Bescheid sagen, wohin. Das war einfach, weil ich selber nicht wusste, wohin. Aber es wusste einfach für ein paar Tage niemand, wo ich gerade bin. Und das war für mich so ein befreiendes Gefühl, weil man mich auch nicht anrufen konnte und sagen konnte, kommst du mal kurz zurück.
Wie, bist du nicht von deinem Management gechippt, dass die immer wissen, wo? Also im Grunde bist du ja mit so einer Art Burnout weiter getourt, oder?
Ja, ja, vielleicht. Also jedenfalls nicht diagnostiziert, aber so wahrscheinlich nah dran auf jeden Fall. Und bleibt ja auch fast nicht aus, ne? Wenn das Hamsterrad sich die ganze Zeit weiterdreht und ich gehe ja auch sehr häufig über meine Grenzen hinaus. Also Schmerzgrenzen im wahrsten Sinne, aber auch über alle anderen Grenzen. Nicht genug Schlaf, du bist ständig unterwegs, jede Nacht ein anderes Hotelzimmer. Da kommt man irgendwann an seine Grenzen. Aber trotzdem bringe ich ja Leistung weiterhin, möchte ich ja auch. Ich möchte ja abends da stehen. Und da war irgendwann kippte bei mir der Schalter, dann war es vorbei.
Aber du hast ja auch gemerkt, irgendwie, ich bin plötzlich zu nah am Wasser gebaut, ich mag dann keine Berührung mehr, mal ist es zu warm, mal ist es zu kalt. Also es hat sich ja schon so ein bisschen auch angeschlichen mit diesem, ich fühle mich jetzt gerade super unwohl, oder?
Es hat sich vor allen Dingen mit riesen Flaggen angeschlichen. Ist ja nicht so, dass ich es nicht gesehen hätte. Ne?
Nee, leise machst du es nicht.
Nee, das ist ja aber auch häufig das so, dass im Grunde sehen wir, dass da was schief läuft und halten es aber aus. Menschen sind ja wahnsinnig gut im Aushalten. So, wir halten es dann aus. Man geht dann doch noch mal krank ins Büro oder man macht es dann doch noch oder man möchte dann doch der Freundin nicht absagen, dass man irgendwie gerade gar keine Lust hat, sich zu treffen und so. Wir machen ganz viele Dinge dann einfach trotzdem. Und dann steht es schon im quasi am Horizont mit so einer riesenroten Flagge und sagt, pass auf, wenn du jetzt nicht die Reißleine ziehst, dann hau ich dich um. Und ich war die ganze Zeit so, dann komm doch, dann komm doch. So, und es kam auch.
Ja, aber wirst du dann schmallippig, wirst du dann aggressiv in deinem Umfeld oder wird deine Hornhaut nach außen einfach nur immer dicker?
Nee, mein Nervenkostüm wird dünner. Mhm. Also mein Geduldsfaden reißt eher. Ich bin kein lauter Mensch. Also ich bin auf der Bühne natürlich outgoing, aber ich bin privat kein lauter Mensch. Ich schreie keine Leute an oder sowas. Aber ich bin sehr dünnhäutig. Ich bin dann wirklich sehr nah am Wasser gebaut und ich bin dann auch so, dass ich die ganze Zeit denke, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr machen. Mhm. Und ich möchte weg und ich bin nicht mehr gut darin und dann fange ich an, in allem zu zweifeln. Und das, also es ist so eine Abwärtsspirale. So, ich fange dann noch mehr an zu arbeiten, um diesem Gefühl der Minderwertigkeit entgegenzuwirken, diese Angst davor zu scheitern, die ich ja immer habe, das schöne Imposter-Syndrom, das viele von uns auch haben. Und dem entgegen arbeite ich halt noch mehr und versuche noch besser zu sein, was es wiederum noch schlechter macht und so weiter.
Aber was, du schreibst das ja auch in deinem Buch, du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein, dass du eigentlich gar nicht gut bist im Smalltalk. Ich verstehe das gar nicht. Du stehst auf der Bühne, du sagst selber, da bist du laut und outgoing, schreibst aber privat, als Mensch ohne Mikro in der Hand, bin ich introvertiert wie ein Einsiedlerkrebs. Das sind ja viele von uns, die auch immer Mikro agieren. Das kann man sich dann gar nicht vorstellen. Und schreibst aber auch, eigentlich machen Menschen mir Angst, besonders wenn viele von ihnen auf einem Haufen stehen. Ich fühle mich auch unwohl, wenn ich im Mittelpunkt stehe. Achtung bei der Berufswahl, kann man da ja nur sagen.
Ja, oder? Ja, ich weiß. Ich weiß auch, dass es ein totaler Widerspruch ist. Ich weiß aber auch, dass ich als Bühnenkünstlerin damit absolut nicht alleine bin. Das ist ein Phänomen,
verrückt,
das sehr viele von uns teilen. Ja, es ist total verrückt, aber es ist auch, Bühne ist auch ein Safe Space. Ich habe immer das Gefühl, ich komme da jetzt raus und natürlich sitzen da Hunderte und keine Ahnung, manchmal Tausende irgendwie wildfremder Menschen. Aber im Grunde ist auch Familie. So, es ist, als wenn du zu einer Horde Menschen sprichst, die dir ja auch zuhören möchten. Und dann versucht man, gute Gefühle zu machen. Und plötzlich haben die Spaß und lachen. Und dann denkst du so, Lachen ist Safe Space. Ein Ort, an dem gelacht wird, da ist nicht viel Böses, das geht.
Was ist denn dein Lieblingsmoment bei Auftritten oder vor oder nach dem Auftritt?
Der Moment, in dem sie das allererste Mal die Kontrolle verlieren über ihre Lachmuskeln. Mhm. Dieser Augenblick, wo es kippt, wo du, also du musst dein Publikum erstmal abholen und irgendwann kippt es.
Geil, dass du das kannst.
Das ist toll, aber das ist gar nicht der Gedanke, sondern dass ich dem Moment diese, erstens, ich hab euch, zweitens, wie schön, das ist ein so super tolles Geräusch. Ich sag's dir, also wirklich, wenn hunderte Menschen sich laut ausschütten vor Lachen, stehe ich da und denke, ich habe den geilsten Job der Welt. Die sind gerade alle ein ganz kleines bisschen weniger unglücklich.
Ja.
Wie toll ist das?
Comedian Nicole Jäger hat ein neues Buch geschrieben. Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Die Geschichte eines Roadtrips nach Westen. Eine Flucht und eine Rettung zugleich. Und davor ein Auftritt nach dem nächsten. Du hattest beinahe ein Burnout, mit dem du getourt bist, hast im Hotelzimmer gesessen und warst eigentlich durch. Ein Hotelzimmer ist kein Zuhause. Hattest du denn eigentlich so einen Ort immer wieder so als Anker?
Ein Zuhauseort?
Mhm.
Ja, mein eigenes Zuhause. Ich fühle mich sehr zu Hause in meinem eigenen Zuhause und deswegen vermisse ich es auch so stark, wenn ich nicht da bin. Ich wohne so gerne hier, das klingt ein bisschen komisch, ne? Aber ich wohne so gerne an dem Ort, an dem ich wohne. Und für mich ist das etwas sehr Besonderes.
Obwohl du kaum da wohnst.
Ja, aber ich fühle mich nirgends sonst zu Hause und ich musste auch mehrfach in meinem Leben schon umziehen, um an den Punkt zu kommen, wo ich mich irgendwo zu Hause fühle. Das ist nämlich nur, weil ich da wohne, heißt noch lange nicht, dass ich mich da willkommen fühle. Und es ist aber so, an meinem kleinen Ort, an dem ich mir da, den ich mir da geschaffen habe. Und ich war, diese Sehnsucht nach Zuhause sein, die reiste halt auch immer mit und wird natürlich auch stärker, je weiter ich weg bin.
Vor allen Dingen begleitet die dich ja auch das Leben lang schon. Das ist ein großer Teil in deinem Buch, dieses Zuhause, was auch ein friedliches Zuhause ist, was kein lauerndes Zuhause ist, wo keine bösen Überraschungen lauern, wo du nicht nach der Schule, wenn du nach Hause kamst, auf Zehenspitzen in dein Zimmer geschlichen bist, mit einem Anschiss rechnen musste. Es gab ja eigentlich kein Abend in deiner Kindheit, an dem du oder deine jüngere Schwester nicht schuld war, wenn irgendwas schief lief. Also du hattest ja in der Kindheit kein friedliches Zuhause.
Ja, das ist leider wahr. Und das ist natürlich auch was, das ich sehr mit mir herumtrage. So auch so eine Sache, die man natürlich als Erwachsener nicht mal eben so abstreift. Umso wichtiger ist es mir, dass ich Orte habe, an denen ich mich sicher fühle. Und an dem ich das Gefühl habe, willkommen zu sein. Hm. Das ist mir, und das macht Bühne übrigens auch, Publikum auch. Deswegen
das
ist es nicht so einfach. Die geben dir das Gefühl, du bist sehr willkommen gerade.
Und das haben dir deine Eltern nicht gegeben, weil wenn man das liest, und das finde ich, sind sehr schmerzhafte Passagen in dem Buch zu sagen, es lag irgendwie immer an dir. Ich wusste nicht warum und ich versuchte es besser zu machen, immer wieder besser zu sein, leiser zu sein, weniger zu sein. Letzteres gelang mir nie. Stattdessen wurde ich mehr. Also Essen half dann, dann war vielleicht die Leere weniger leer, aber im Grunde ist es ja auch dieser verzweifelte Versuch eines jungen Mädchens, irgendwie angenommen zu werden, so wie man ist.
Ja, natürlich. Und auch wenn du das Gefühl hast, dass egal was du machst, es ist irgendwie immer verkehrt, dann möchte man meinen, dass es irgendwann zu einer Trotzreaktion führt. Aber das ist nicht passiert, sondern ich habe einfach immer weiter versucht, mich irgendwie anzupassen und weniger da zu sein und weniger, ne, also halt irgendwie zu gefallen, also den eigenen Eltern zu gefallen oder so zu sein, wie sie einen haben möchten, damit man nicht ständig Ärger für etwas bekommt. Dass das gar nicht an mir lag, also dass es nicht darum ging, dass ich etwas falsch mache, sondern dass auf mich etwas projiziert wurde und ich quasi, naja, der Blitzableiter war, das habe ich, also weiß ich nicht, wie viele Jahre später erst verstanden, da musste ich erst erwachsen für werden, um das irgendwie verarbeiten zu können, auch irgendwie einordnen zu können. Aber da sind natürlich Überbleibsel geblieben, so mit denen ich heute auch noch zu tun habe und auch teilweise auch noch zu kämpfen habe.
Gab es denn Verbündete? Also du erwähnst mal deine Schwester, du erwähnst mal die Oma. Gab es irgendwo so auch einen Safe Space, wenn man an Familie denkt?
Innerhalb der Familie? Nee. Nee, das nicht. Also meine kleine Schwester auf jeden Fall, der ist das Buch ja auch gewidmet. Unser Zusammenhalt, der ist heute, wo wir beide erwachsene Frauen sind, stärker denn je. Aber der war auch in der Kindheit schon sehr, sehr wichtig. Also ich bin die größere Schwester, das sind 6 Jahre Abstand zwischen uns. Und mich um sie kümmern zu können und auch ihr das Gefühl zu geben, wir machen es eines Tages besser und mach dir keine Sorgen, ich hol dich hier raus und wir kriegen das schon hin. Das hat mir sehr geholfen. Also die große Schwester zu sein, ist ein Thema in meinem Leben. Mhm. Ich glaube, ich bringe das auch so ein bisschen mit auf die Bühne und vielleicht deswegen auch die Bücher, weil ich immer denke, ich weiß, wie es ist, sich alleine zu fühlen und wie auswegslos sich das anfühlen kann. Aber du bist nicht alleine.
Und das ist ja das Gute, dass deine Bücher dann so wie so kleine Leuchttürme, würde ich mal so sagen, dann auch sind, weil du dran glaubst und wenn man es liest, man ja auch selber von dir diese Fackel da mitnimmt, diesen Hoffnungsschimmer, dass es besser werden kann. Wir sind heute sehr offen und dafür möchte ich dir herzlich danken, liebe Nicole. Du schreibst, deine Eltern hätten dich manchmal so fast ein bisschen als wie eine Bürde empfunden, als Last. Sie haben genau auch oft das so ausgesprochen. Du warst ihnen zu groß, zu merkwürdig, zu kräftig, zu dick, als Kind eher ungeliebt, fehl am Platz gefühlt in der eigenen Familie. Wollen wir über Essen reden? Das schien mir beim Lesen deines aktuellen Buches immer wieder so etwas wie ein Trostpflaster zu sein. Du schreibst ja auch, Essen half, die Leere in mir war weniger leer, wenn ich voll war. Was ist Essen für dich?
Heute oder damals ist natürlich wieder eine unterschiedliche Antwort. Ich kann dir sagen, damals war Essen für mich das Gefühl, Leere zu füllen mit etwas, das mich dafür nicht verurteilt. Meine Umgebung verurteilt mich, aber Essen nicht. Essen ist nichts Schlechtes. Essen ist auch nicht mal was Schlechtes, wenn es keine tolle Zusammensetzung ist. Essen ist erstmal Nahrung. Essen ist Kümmern, Essen ist Fürsorge, Essen ist Wohlgefühl. Essen ist, es ist wie etwas, das du, wie eine warme Umarmung. So, jeder kennt warm Vanillepudding. Oh. Mehr muss ich nicht sagen. Mhm. So.
Ja.
Und das ist Essen. Und wenn du nicht weißt, wie du mit deinen Emotionen umgehen kannst, wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, wenn du das Gefühl hast, immer zu viel zu sein und auf der Welt gibt es keinen Platz und da ist aber ganz viel in dir, das ganz viel Sehnsucht hat, womit füllst du das? Und in meinem Fall, und es gibt viele andere Sachen, es zu tun, aber in meinem Fall war es Essen. Hm. Essen hat eine große Bedeutung in meinem Leben gehabt und wird es immer haben. Heute eine andere. Ich bin ein unglaublich großer Genussmensch und habe meine Essstörung unter Kontrolle. Damals war es für mich meine große Schwester, wenn man ehrlich ist.
Du bist auf Diät gesetzt worden, du bist zur Kur geschickt worden. Du warst das schweigsame Kind, das keine Widerworte gab. Ja, du hast gesagt, ja, man wird Wunden und das, was Eltern sagen, diese Worte, das braucht lange, bis man das als erwachsener Mensch sich auch anschauen kann und sich davon auch distanziert. Was ist deine Überlebensstrategie gewesen? Eine war vielleicht das Essen, aber was war das vielleicht mit 20 oder mit 30?
Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich verletzlich bin und dass ich verletzt bin und dass ich sehr, sehr weich bin. Ich bin ein sehr weicher Mensch. Ich bin sehr sensibel, ich bin sehr weich, ich empfinde sehr viel und sehr stark. Und das war immer ein großes Problem schon als Kind. Und ich habe irgendwann festgestellt, es ist kein Problem. Es ist nicht mein Problem. Jemand anderes mochte es nicht. Und ich bin mit diesen Menschen unter einem Dach groß geworden. Aber ich bin kein Problem. Und das zuzulassen und nicht mehr so zu tun, als wäre ich voller Härte und könnte alles nach außen hinweg lächeln und so, sondern es zuzulassen und in meinem Fall, ich verwandle das, was da ist, in Kunst. Das ist meine Art, damit umzugehen, um mich auszudrücken.
Das warst du ja auch immer, ein künstlerisch sehr talentiertes Kind.
Es war immer sehr bunt in meinem Kopf. Und das musste irgendwo hin. Und Kunst war immer etwas, in dem ich mich ausdrücken konnte, ohne das Gefühl zu haben, jetzt was Falsches zu sagen. Also ich war ja immer auf dieser Grenze des bloß nicht zu viel sagen, weil es kann immer das nächste falsche Wort sein. Aber Kunst gab mir eine Stimme und Raum zu denken und zu fühlen und zu sein, ohne dass mich jemand dafür richtig verurteilen konnte, weil es war ja nur Farbe, es war ja nur, keine Ahnung, irgendwas beim Theater, sonst irgendwas.
Klar, jedes Widerwort hätte dann ja auch nochmal wieder mehr Ärger bedeuten können und am liebsten wolltest du ja irgendwie ein bisschen fast so ein bisschen aus Glas sein, unsichtbar. Du warst leise, du warst auf Zehenspitzen, um keinen Ärger machen und um auch keinen Ärger auf dich zu ziehen. Aber wie verwandelt sich so ein Kind in die lustige, laute Frau auf der Bühne? Das ist der Hammer. Das ist ja wie so ein Soufflé, was so aufpoppt, wie so eine Rakete, wie so ein Tischfeuerwerk.
Ja, vielleicht ist das ja meine spätpubertäre Revolution hier. Oder Rebellion. Naja, ach, ich glaube, dieses zulassen können, dass es war, wie es war und dass ich deswegen so empfinde, wie ich empfinde und das nicht tot zu schweigen oder zu versuchen, ein anderer Mensch zu sein, sondern es mitzunehmen und zu sagen, pass auf, Leute, ich weiß, dass ihr euch häufig so fühlt, weil ich mich so fühle teilweise und ich weiß, wo es herkommt. Lass uns drüber reden, weil wenn wir nicht drüber reden, kann es nicht besser werden. Mhm. Aber ich weiß, dass drüber reden weh tut, also lass uns drüber lachen.
Über das Gewicht, über das Kind, was sich mit Essen getröstet hat, haben wir ja eben gesprochen. Aber ist der Erfolg dieser letzten Jahre etwas, was das aufwiegen kann, die Gründe, warum du gegessen hast?
Ich kann Erfolg leider nicht so richtig empfinden. Ich weiß, dass es Erfolg gibt, aber ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Deswegen kann ich das nicht so richtig gut umwandeln. Was ich aber empfinde, ist lachende Menschen. Ne? Das ist was, das empfinde ich, das verstehe ich. Und das hilft. Zu wissen, okay, man kann ein bisschen Menschen glücklich machen. Das ist meine Mission immer. Gerade weil ich weiß, wie es ist, nicht glücklich zu sein, möchte ich, dass andere es sind. Und das ist so schön. Und das füllt mich natürlich auch an. Dadurch, dass diese Leere aufgefüllt wird, habe ich natürlich auch alles andere besser unter Kontrolle.
Aber diese Kontrolle zu schreiben, das machst du ja, ich bin übergewichtig, seitdem ich denken kann und genauso lange ist mein Gewicht ein Thema, jeden Tag. Ich existiere im Grunde kaum unabhängig von meinem Gewicht. Was ist denn mit dieser Body Positivity Bewegung? Kommt das nicht langsam mal bei uns allen an?
Das ist genau die richtige Frage. Was bitte zur Hölle ist denn los mit der Body Positivity Bewegung? Die schläft nämlich gerade ein. Wir nutzen Body Positivity als schönes Wort und für viele langt das. Wir sagen Body Positivity, wir machen eine Saison lang, nehmen wir auch mal ein Übergrößenmodel mit in den Katalog und dann muss das lang. Es ist ein schöner Trend gewesen. Das Problem ist, es ist rückläufig und für sehr viele Menschen ist es aber kein Trend, sondern eine sehr, sehr wichtige, überlebensnotwichtige Sache. Wir sind noch ganz weit davon entfernt, Andersartigkeit zu akzeptieren, Gleichwertigkeit zu schaffen, auch wenn mir mein Gegenüber optisch nicht gefällt. Es geht viel zu sehr um die Frage, wie jemand aussieht, anstatt sich zu fragen, wie jemand sich fühlt, wie ich mich mit jemandem fühle, was derjenige kann, was er mir vielleicht auch geben kann. Das ist alles zweitrangig, wenn die erste Frage ist, wie sieht er eigentlich aus und gefällt er mir?
Und damit ist dein Körper oder der von anderen Menschen eben dann ja eine Projektionsfläche für negative Emotionen von anderen.
Ja, Menschen haben sehr viel Wut in sich gegenüber Menschen, die anders aussehen, vor allen Dingen gegenüber übergewichtigen Menschen. Und das ist im gleichen Maße schwierig, wie es absurd ist, weil wir sprechen nur darüber, dass der Körper eines anderen Menschen, mit dem ich ja gar keine Probleme haben müsste, ne, dass ich übergewichtig bin, ist ja zum Beispiel nicht dein Problem. Das ist maximal meins. Mhm. So, trotzdem arbeiten wir uns an übergewichtigen Menschen sehr hart ab, auf eine sehr, ich sag's mal, ekelhafte Art und Weise, die sehr menschenverachtend ist und die vor allen Dingen nicht nur den Menschen verachtet, sondern auch sein Leben kaputt macht.
Und irgendwelche Leute mit zu wenig Beschäftigung in Kombination mit einer oder zu viel Tastatur kotzen ihren Müll, ihre Ablehnung, ihre Herabsetzung und ihren Hass einem einfach vor die Füße. Das perlt doch nicht nur ab.
Nein, das perlt natürlich nicht ab. Man kann mich auch wirklich treffen. Und das wollen Menschen ja auch. Sie versuchen es, sie wollen es und teilweise schaffen sie es. Ganz selten, weil den meisten Hass ziehe ich mir nicht mehr an. Aber natürlich trifft es mich manchmal. Und es verwirrt mich. Es verwirrt mich, dass Menschen ihre Zeit darauf verwenden, einem wildfremden Menschen, den sie nicht kennen, ihre eigene Unzulänglichkeit vor die Füße werfen. Mhm. Weil das ist es ja. Die Meinung eines anderen Menschen sagt ja alles über ihn, nichts über mich aus. Mhm. So, das heißt, er offenbart und entblößt quasi, was für ein Mensch er ist oder sie ist. Und wende dafür ganz viel Zeit auf, nur um mir ein schlechtes Gefühl zu geben. Ich verstehe nicht, warum man nicht was Schönes macht. Geh doch mal raus, geh spazieren, hol dir ein Haustier. Mach ein Hobby, mach doch was mit deinem Leben, Junge.
Hol dir ein Haustier. Also, was ist da los? Nimm die Finger weg von dieser Tastatur, ihr ganzen Honks. Also ich bin da im Team Nicole Jäger. Du schreibst, ich zu sein ist manchmal so anstrengend.
Es stimmt, weil man läuft ja ständig mit seinen eigenen Dämonen rum. Ne? Man selber ist ja immer eine ganze Gruppe. Also die Jugendliche von früher und die ganzen Sachen, die man irgendwie verpatzt hat und all die Sehnsüchte und die Ängste und all das Schöne, aber auch, es ist ja immer so viel. Und dann immer sich selber auch noch gerecht werden zu wollen, was in meinem Fall so ist, ich habe sehr hohe Ansprüche an mich selber, das ist so anstrengend teilweise. Und ich bin ein Mensch, der sehr viele Ängste hat und habe irgendwann für mich beschlossen, und da war der Roadtrip auch sehr hilfreich, und mein Job ist es auch, muss man sagen. Ich will nicht ständig Angst haben. Ich will trotzdem was erleben. Ja, dann mache ich es jetzt halt ängstlich.
Okay, und das war eben Spanien. Einfach zu sagen, ich setze mich ins Auto. Hattest du da nicht auch mal den Impuls zu sagen, ich fahre nach Hause?
Jede einzelne Stunde.
Warum bist du nicht umgedreht?
Ich wollte wissen, ob ich es kann. Und ich habe mich vermisst. Ich habe mich so vermisst. Und ich habe gedacht, ich warte bestimmt am Meer auf mich. Ich bin ein absolutes Wassermensch und dachte, da wird alles gut. So. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt umkehre, dann ist das allen egal, aber mir nicht. Dann muss ich in den Spiegel gucken und sagen, Mensch, hast dich wieder nicht getraut.
Welche Erkenntnis nimmst du mit, ohne Plan in ein Land zu reisen, dessen Sprache du nicht sprichst?
Dass man das unbedingt mal machen sollte. Und dass die Angst vor dem, was sein könnte, viel größer ist als das, was später sein wird. Und dass man immer klarkommt. Du kommst immer klar. Egal, welche Sprache gesprochen wird, du kommst immer klar. Du findest immer einen Weg. Und es ist ja okay, zwischendrin auch mal nicht irgendwie okay zu sein und zwischendrin auch Angst zu haben. Und man kann im schlimmsten Fall immer umkehren. Und immer ein Kuscheltier mitnehmen. Ganz wichtig, in meinem Fall, wie gesagt, Travel Pick, das ist mein kleines Stückchen zu Hause, das ich mit mir rumtrage. Das hilft auch, das ist so ein Seelentröster. Man darf erwachsen sein und ein Kuscheltier haben.
So. Was war die schönste Begegnung auf dieser Reise?
Die schönste Begegnung war mit einem älteren Paar, das auf der Reise war, weil er stirbt. Und die beiden gesagt haben, sie kehren erst nach Hause zurück, wenn das die letzte Reise ist, die sie antreten können.
Oh, und Gänsehaut.
Und ich habe sehr viel von den beiden gelernt, wirklich sehr viel.
Wir sprechen heute über alte Verletzungen, über die heilsame Flucht ins Unbekannte, ein Aufbruch, der Sprung über die eigenen Grenzen und aber auch über eine Widmung. Du hast nämlich dein aktuelles Buch deiner Schwester gewidmet. Für meine Schwester, es endet mit uns. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was endet denn dann eigentlich mit euch?
All das, was war. Wir haben uns sehr vorgenommen, dass wenn wir erwachsen werden, versuchen wir es besser zu machen.
Und was besser machen?
Das, was wir anderen Menschen geben, das, was wir zu Hause nicht hatten, das würden wir gerne anderen Menschen geben. Und meine Schwester hat ein kleines Kind. Ich habe keine Kinder. Ich möchte keine. Sie wollte unbedingt welche. Ich liebe es, Tante zu sein. Das ist so toll. Und wir haben für uns beschlossen, wir machen alles, damit wir heilen. Sie macht Therapie, ich mache Kunst. Und dann versuchen wir, besser zu sein als das, was wir empfunden haben. Wir versuchen, Menschen glücklich zu machen. Und wir haben immer gesagt, dass wir alles dafür geben werden. Und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, du bist so mutig und lässt dir helfen. Und ich versuche es auf meine Art. Und es macht es besser. Es endet mit uns. Wir geben es nicht weiter. Wir geben das von der Generation vor uns und der Generation davor und die davor. Wir geben das einfach nicht weiter nach vorne. Es endet bei uns. Und das ist für uns beide ein sehr wichtiges Mantra und auch eine Lebensphilosophie. Wenn von hinten, von der Generation hinter dir, sehr harte Töne kommen, musst du sie nicht weitergeben. Du kannst ein Schutzschild aufbauen und du kannst sie verwandeln in Liebe und du kannst sie verwandeln in positive Emotionen und in den Versuch, es besser zu machen und dabei auch selber heilen.
Und das setzt voraus, dass man stehen bleibt, dass man sich diese Wunden und den Schmerz, in diesem Fall eben ein gewaltsames, verbal und physisch gewaltsames Elternhaus, dass man sich das anschaut und dass man anfängt, sich mit Selbstliebe zu fluten und täglich das Leben zum Leben einzuladen?
Ja, genau. Und auch, dass man hinschaut und es zulässt, dass es manchmal wehtut und dann versucht, das Beste daraus zu machen. Und es ist okay, dass es nicht alles einfach ist. So, das kann es auch nicht sein. Es geht auch nicht über Nacht weg. Vielleicht geht es nie weg. Aber man findet Möglichkeiten, damit umzugehen. Und vor allen Dingen, ganz häufig entsteht aus diesen Momenten der Schwäche ja auch ganz viel Stärke. Und man darf die sehen und man darf darauf stolz sein. Man darf stolz auf sich sein. Das ist total schwierig, aber zwischendrin darf das mal funktionieren. Und dann darf man das auch weitergeben an andere. Mhm. Ich glaube an die Weitergabe von positiven Emotionen.
Auf jeden Fall. Und hast du es denn nun raus, liebe Nicole, das mit dem Glücklichsein?
Manchmal. Nicht jeden Tag. Es funktioniert nicht immer. Natürlich nicht. So, wenn ich das Rezept hätte für 100% glücklich sein, glaub mir, ich würde es verkaufen.
Ich wünsche dir auf jeden Fall, wenn du heute Abend ins Bett gehst und dann nochmal sagst, hey, heute war ein Tag, an dem hat es ganz gut geklappt. Muss nicht 100% sein. Vielleicht muss man sich auch von diesen 100% befreien.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Manchmal langt, okay. Wirklich. Und funktioniert halt nicht immer. An anderen Tagen funktioniert es irgendwie deutlich besser. Man kann immer das Beste geben und auf das Beste hoffen. Und alles andere ist dann manchmal auch ein bisschen Glück. Und das ist in Ordnung.
Nicole Jäger ist heute mein Gast. Sie führt ein Leben, von dem viele Menschen träumen. Sie schreibt Bücher, spielt in ausverkauften Hallen, tritt im Fernsehen auf. Und sie war trotzdem noch nie so unglücklich wie an dem Tag, an dem sie sich spontan ins Auto setzt, um ungeplant allein einen Roadtrip ans Meer zu machen. Auf dem Weg dahin verzweifelt sie, findet sich nicht zurecht, trifft ein älteres Ehepaar und noch viel mehr. All das könnt ihr nachlesen im aktuellen Buch Du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Oder sonst hört ihr euch unseren Podcast hier nochmal an, wenn ihr die Sendung dann doch tatsächlich verpasst habt. Dir einen schönen Sonntag. Ciao, liebe Nicole.
Danke dir auch. Tschüss.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Sich selbst zu lieben, wie man ist, das fällt oft nicht leicht und Nicole Jäger hat damit mächtig zu kämpfen. Dazu gehören Selbstzweifel, Anfeindung, Ressentiments und meist kommt von außen auch so ein negativer Ton. Gefördert hat das in Deutschland vielleicht eine Fernsehsendung mit Supermodel Heidi Klum, die eine ganze Generation junger Menschen in Bezug auf ihren Körper geprägt hat. Ein neuer HR-Podcast geht auf Spurensuche zum Imperium Heidi Klum. Beleuchtet wird, wie Heidi vom Model zum Fernsehstar wurde, national und international. Wann sie selbst mal als zu kurvig galt und welche Macht Germany's Next Topmodel hat. Das Imperium Heidi Klum findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.